für das, was du noch vorbereitet hast aus deinem Wort. Und ich bitte darum, dass du mir hilfst zu sprechen, dass du mir das hilfst, so zu sagen, wie du es willst, dass es in den Herzen Veränderung bringt, dass wir mehr erkennen von dem, wer du bist, Jesus, dass wir mehr erkennen von dem, was du getan hast. Und ich segne dein Wort und ich bitte, dass du es segnest an unseren Herzen. Amen. Ja, letzte Woche habe ich angefangen und habe gepredigt über das Blut Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich hoffe, ihr erinnert euch dran. Nee, wir machen... Genau. Über das Blut Jesu. Und ich habe darüber gesprochen, dass das Blut eine ganz besondere Bedeutung hat in der Bibel. Nämlich da heißt es, dass in dem Blut das Leben ist. Beziehungsweise in der Seele und dass Gott die Seele da drin ist und das Leben da drin ist und dass Gott das vorgesehen hat, dass das Blut Sühne schaffen soll auf dem Altar. Dass wir ein Opfer brauchen, um erlöst zu werden. Und deswegen wurden im Alten Testament viele Tiere geopfert, die konnten aber letztendlich die Schuld nicht wegnehmen. Es braucht ein besseres Opfer. Und dieses Opfer war Jesus für uns, der sein Blut vergossen hat. Und das hört sich heftig an für deutsche aufgeklärte Ohren. Aber das zeigt, dass Gott sowohl unsere Schuld ernst nimmt, sehr ernst nimmt, als auch die Erlösung sehr ernst nimmt, weil die Erlösung bedeutet nichts weniger, als dass Jesus das stellvertretende Urteil für uns getragen hat und sein Blut vergossen hat und wir dadurch frei sind und gerecht sind. Das ist die gute Nachricht, das ist sehr gute Nachricht, würde ich sagen. Und das Opfer von Jesus war ein für alle Mal, das muss nicht wiederholt werden und da ist alles drin, was wir brauchen. Alles, was wir an Erlösung brauchen, ist am Kreuz passiert, deswegen sagt Jesus ein Wort, bevor er stirbt, nämlich was? Es ist vollbracht. Und zwar nicht nur jetzt, gerade eben und für sein Leben, sondern in alle Ewigkeit. Es ist vollbracht. Alles, was an Erlösung nötig ist, damit wir bei Gott sein können und damit wir geheilt sein können, befreit sein können, das ist alles am Kreuz passiert. Alles vollbracht. Und wenn Gott sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht, oder? Also dann bleibt nichts mehr übrig für dich zu tun. Du kannst nichts mehr dazu tun zu dem Opfer, was Jesus gemacht hat. Und das Wort Gottes zeigt uns, was speziell durch das Blut Jesu für uns passiert ist. Dadurch, dass er sein Blut vergossen hat. Ja, das Interessante ist, eigentlich ist eine Kreuzigung ein unblutiger Tod, weil man hat die Leute, die man damit umbringen wollte, da dran gebunden. Einfach nur mit Stricken dran gebunden. Und das reicht schon, um jemanden da dran umzubringen. Das braucht allerdings einen Tag ungefähr, bis der dann tot ist. Und das ist ein ganz grausamer Tod, weil dann kriegt man keine Luft mehr irgendwann und drückt sich immer wieder hoch, runter und hängt da dran, am besten in der Sonne und nackt, ja. Und man stirbt einfach letztendlich durch Erstickung, weil das Wasser in die Lunge geht und man erstickt dann. Also es ist ein ganz fürchterlicher, schmerzvoller Tod, ja. Und aber bei Jesus war das so, er hat tatsächlich geblutet. Am Anfang wurde er gegeißelt, ja, mit so einer neunschwänzigen Katze, wo Eisenstückchen bzw. Knochen drin sind. Und damit wurde erstmal der ganze Rücken freigelegt. Und dann hat man ihn genagelt an Händen und Füßen und hinter am Schluss noch in die Seite gestochen und hat ihm auch noch eine Dornenkrone aufs Haupt gesetzt. Also er hat aus vielen Stellen geblutet. Sein Tod war blutig. Deshalb war er auch so schnell tot. Ja, er ist relativ schnell gestorben. Er hat trotzdem einige Stunden gehangen am Kreuz, aber Pilatus wundert sich, dass er schon tot ist, als die Jünger sagen, er ist tot. Aber sein Blut, das hat was getan für uns. Das war das Blut des Opfers. Und Gottes Wort zeigt uns, was Jesus getan hat durch sein Blut. Er hat uns gereinigt von aller Sünde, das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Er hat uns total gerecht gemacht vor Gott. Wir stehen gereinigt vor Gott und total gerecht. Das heißt, da gibt's nichts mehr, was noch bezahlt werden muss. Gottes Zorn ist aus dem Weg geräumt. Und Jesus, Gott hat seine Liebe darin gezeigt, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, als wir es nicht verdient haben. Ja? Wir können ein gutes Gewissen vor Gott haben. Wir können Frieden haben in unserem Herzen, weil Jesus uns erlöst hat. Wenn wir auf das Blut Jesus schauen, das er vergossen hat, kann unser Gewissen vor Gott zur Ruhe kommen, weil wir wissen, hat jemand bezahlt. Der hat alles bezahlt. Es gibt nichts mehr, was du bezahlen musst und was du bezahlen kannst. Du kannst mit einem ganz sauberen, guten Gewissen vor Gott treten. Es gibt keinen anderen Weg, dein Gewissen sauber zu kriegen, als Vergebung von Jesus zu kriegen und auf das Blut Jesu zu schauen. So kann dein Gewissen zur Ruhe kommen, auch wenn du einen Riesenscheiß gemacht hast in deinem Leben und vor Gott stehst und eigentlich dein Gewissen dich anklagen will und sagen, wer bist denn du, dass du zu Gott kommen kannst? Und im Lobpreis, lass du doch deinen Mund zu. Dann kannst du sagen, nee, ich habe meine Schuld bekannt und das Blut ist geflossen für mich. Ich kann frei und ich kann mit gutem Gewissen vor Gott stehen. Das ist was unheimlich Gutes. Und das braucht Mut. Gottes Wort sagt, wir sollen mutig in seine Gegenwart kommen, im Vertrauen auf das Blut. Du bist von deinen Sünden erlöst. Das heißt nicht nur, dass es ist nicht nur vergeben, sondern auch die Kraft, die in den Sünden drin steckt, die ist gebrochen. Du musst es nicht mehr machen. Und du kannst durch das Blut Jesu die Macht der Sünde über dich zerbrechen. Indem du sagst, ich nehme das an. Und ich steige da heute noch tiefer ein, was das bedeutet. Und der fünfte Punkt, den ich gesagt habe, du hast Frieden. Frieden mit Gott. Frieden, den keine andere Religion der uns geben kann. Frieden, den wir nicht selber herstellen können. Wir haben Frieden mit Gott. Gott ist nicht gegen uns und wir müssen auch nicht gegen ihn sein. Wir können in totalem Shalom mit Gott leben. Das ist doch klasse. Wir können vor Gott treten und sind im Frieden mit ihm. Das ist das größte Geschenk, glaube ich, was es überhaupt gibt. Und das ist ein Stück Paradies auf Erden, dass wir mit Gott Frieden haben können. Okay, jetzt möchte ich gerne weitermachen. Das war das vom letzten Mal. Wenn ihr das noch hören wollt, hört es im Internet an. Ich habe jetzt aber noch mehr Punkte. Und zwar, mein nächster Punkt ist, du warst fern von Gott und durch das Blut Jesu bist du nahe geworden. Im Epheserbrief heißt es, Kapitel 2, Vers 12, ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen vom Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung wart ihr. Ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Weil aber Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Und ich habe im Alten Testament ein Beispiel gefunden von einer Person, woran wir das deutlich machen können. Und zwar, das Alte Testament ist oft so, wenn wir die Begebenheiten dort lesen und der Heilige Geist uns die richtige Brille aufsetzt, nämlich die Brille, das Kreuz Jesu und das, was Jesus getan hat, erkennen wir Sachen, die für uns wichtig sind. Und ich möchte euch eine Frau vorstellen, die auf das Blut Jesu vertraut hat, obwohl sie das noch nicht wusste. Ich glaube, sie hat es prophetisch getan. Ja. Und diese Frau war eine Prostituierte, eine Hure. Und sie heißt Rahab. Die Hure Rahab. Und zwar steht das im Josua, Kapitel 2. Josua hat Kundschafter in das verheißene Land geschickt. Ich erzähle euch kurz die Geschichte. Und diese Kundschafter haben Jericho ausgekundschaftet. Jericho war eine große Stadt, befestigt mit hohen Mauern drumherum. Und die sind rein in die Stadt und haben die Stadt auskundschaftet. Und die haben das aber mitgekriegt, die Leute, das sind irgendwelche Spione. Und dann haben die sich versteckt. Wo haben die sich versteckt? Im Haus dieser Hure. Da wollen wir jetzt nicht so viel drüber nachdenken, ja. Warum die das gemacht haben, ja. Da könnten wir jetzt alle möglichen Spekulationen anstellen. Warum gehen die in das Haus der Hure und verstecken sich da? Aber es war halt so. Ich lasse jetzt mal offen, warum die in dieses Haus gegangen sind, ja. Also lasst uns aber mal schauen im Josua, Kapitel 2. Die verstecken sich dort in diesem Haus. Und das Interessante ist, diese Frau nimmt die auf und versteckt die. Ja, die versteckt die erst auf dem Dach, breitet irgendwelche Sachen über denen aus und die kommen dann rein und suchen und finden die nicht. Und die sagen, ja, die sind schon weg. Die lügt dann also und sagt, die sind nicht da. Und dann, als die Soldaten weg sind, da müssen die ja irgendwie aus der Stadt raus, aber die Stadtmauern sind zu. Und da sagt diese Rahab, ich habe eine Idee, ich habe hier so ein rotes Seil, das knöpfe ich in mein Fenster, weil ihr Haus war direkt an der Stadtmauer, auf die Stadtmauer gebaut. Und ich lasse das hinten aus meinem Fenster raus und dann könnt ihr an dem Seil runter und dann, wenn es Nacht ist, und dann verschwindet ihr. Also es ist richtige Abenteuergeschichte wie bei Robin Hood. Ja? Und das machen die dann auch. Aber vorher sagen sie, wir geben dir ein Versprechen. Weil du das gemacht hast, weil du uns hier gerettet hast, versprechen wir dir was. Wenn wir kommen und diese Stadt erobern, dann hängst du dieses rote Seil wieder in dein Fenster. Und dann wirst du verschont. Alle anderen werden gerichtet werden von Gott. Aber du wirst überleben. Und dann sagen sie ihr in Josua 2, Vers 18, siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast. Und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Also wenn der umkommt, sind wir nicht schuld. Wir werden von diesem Eid frei sein. Aber jeder, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt. Das heißt, wir übernehmen die Verantwortung, wenn Hand an ihn gelegt wird. Auch wenn du uns in dieser Sache verrätst, so werden wir von diesem Eid frei sein, den du uns hast schwören lassen. Aber sie hat sie nämlich schwören lassen, Vers 12, so schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich euch Gnade erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Gnade erweisen werdet. Und die sagen, wir machen das, wir verschonen dich, aber was du machen musst, du musst dieses Seil in dein Haus knüpfen, in dein Fenster knüpfen. Und ich glaube, dieses rote Seil ist ein Bild für das Blut Jesu. Und was passiert später? Später, ein paar Kapitel später, kommen tatsächlich die Israeliten und nehmen Jericho ein. Und diese Geschichte kennt ihr alle, ja? Die laufen also um die Mauern und Trompeten. Und irgendwann blasen sie und dann fallen die Mauern ein. Wisst ihr, in welcher Tonart die gespielt haben, die Trompeten? Nicht? In D-Moll. Ja klar, die haben die Mauern demoliert. Und die ganzen Mauern fallen ein, aber das eine Stückchen, wo das Haus von der Rahab steht, bleibt stehen. Weil die tatsächlich diese Schnur da reingeknüpft hat. Und dann gehen sie dahin und dann sagt Josua zu den Kundschaftern, geht in das Haus der Hure und führt die Frau, so wie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckt hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Die Hure Rahab durfte am Leben bleiben, nicht nur das, sie wohnte mitten unter dem Volk Gottes. Das ist doch der Hammer. Ich finde diese Geschichte absoluter Hammer, weil diese Frau war dem Tod geweiht. Die war dem Untergang geweiht. Gott hatte die Vernichtung dieser Stadt beschlossen. Er wollte das Gericht an dieser Stadt vollziehen. Und auch an der Rahab. Und die war auf mehrfache Weise schuldig. Einmal, weil sie zu dem Volk gehörte und dann aber auch durch persönliche Schuld. Ja? Also eine Hure ist ja nicht gerade unschuldig. In Gottes Augen und auch in unseren Augen nicht. Ja. Aber was hat sie getan? Sie war unter dem Zorn Gottes, so wie wir die Stelle gerade gelesen haben. Wir waren fern, ausgeschlossen von dem Gottesvolk, ausgeschlossen von den Zusagen, ausgeschlossen von der Verheißung, so wie diese Frau. Das ist ein gutes Bild. Und was hat sie gemacht? Sie war absolut verloren, dem Gericht preisgegeben. Aber sie hat ihre Hoffnung auf dieses Wort gesetzt und hat ihre Hoffnung, ich sag's mal, auf das Blut gesetzt. Das wusste sie nicht, aber dieses Zeichen, diese rote Schnur, sie hat dieses Blut, auf dieses Blut Jesu vertraut. Und ich glaube, das ist ein Bild für uns. Du bist verloren wie Rahab, fern von Gott gewesen. Aber du nimmst die Botschaft Gottes auf und du vertraust auf das Blut Jesu. Und was ist die Folge? Du wirst gerettet. Das Gericht geht an dir vorbei. Du wirst erlöst, du bekommst neues Leben und du gehörst zum Volk Gottes. Du wohnst mitten unter dem Volk Gottes. Die Rahab hatte Anteil an allen Verheißungen am Schluss, die das Volk Israel von Gott hatte. Ist das nicht der Hammer? Ich finde das der Hammer, dass da steht, so ließ Josua die Hure Rahab, da steht immer noch Hure, das war sie mal, das ist sie aber nicht mehr. Er ließ die Hure Rahab, das war keine Hure mehr, ich zeige euch gleich, ihr werdet gleich sehen, was mit der später war. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag. Voll erlöst, Teil vom Volk Gottes und das bist du durch das Blut Jesu. Und bei der Rahab geht es noch weiter. Gott hat sie ganz wiederhergestellt. Wusstet ihr, dass die im Stammbaum Jesu vorkommt? Im Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 1. Diese Hure Rahab, die später keine Hure mehr war, wohnte unter dem Volk Israel, hat dann geheiratet offenbar. Und in Kapitel 1, Vers 2 steht, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David. Also, die Hure Rahab war eine Urgroßmutter von David und kommt vor in dem Stammbaum von Jesus. Ist das nicht der Oberhammer? Ich finde das so ein Bild für Erlösung und für das, was ich gesagt habe, du warst fern und bist nah. Du gehörst zum Teil Volk Gottes und du hast vollen Anteil an allem, was Gott versprochen hat. Hast du durch das Blut Jesu. Stark, oder? Ihr habt damals ohne Jesus gelebt und wart ausgeschlossen vom Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung, ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. So war die Rahab, so warst du. Aber jetzt, weil Jesus, sein Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit entfernt wart. Und ihr habt volles Erbe, wir haben vollen Anteil. Wir haben Anteil am Volk Gottes. Es gibt kein Hindernis mehr. Wir können nahe zum Vater kommen und wohnen mitten unter dem Volk Gottes, egal was du mal warst. Halleluja. Da bin ich echt froh drüber. Und das passiert durch das Blut Jesu. Schaut euch die Rahab an. Das Zweite, was daraus kommt, ist, du darfst auch freimütig in seine Nähe kommen. Also du bist nahe geworden, aber jetzt will Gott nicht nur, dass du unter dem Volk wohnst, sondern er will, dass du nahe zu ihm kommst. Und das sagt Gottes Wort. Gott möchte, dass du das, was dir gehört, ergreifst und dass du in seine Gegenwart kommst. Steht zum Beispiel im Hebräerbrief, ich lese euch mal vor. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Er hat einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist der hohe Priester und herrscht über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von schlechtem Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und hier steht, lasst uns hinzutreten, lasst uns Gott nähern mit aufrichtigen Herzen. Und das will Gott, dass wir in seine Nähe kommen, dass wir uns ihm nähern. Nicht nur hier sind, sondern dass wir uns innerlich aufmachen und sagen, Gott, ich will nahe zu dir kommen. Ich vertraue auf dieses Blut von Jesus. Und das musst du, wenn du in Gottes Nähe willst. Ja. Vertraust du auf das Blut Jesu, was dich ganz sauber gemacht hat. und kommst noch näher zu Gott, noch näher zu Gott, in seiner Heiligkeit, da wo er ist, wo der Vater ist, da wo seine Liebe für dich ist, da kannst du hinkommen. Du vertraust auf das Blut, was Jesus vergossen hat und sagst, Vater, ich komme ganz nah zu dir. Ich brauche dich ganz nah. Alles, was hier steht, ist mit aufrichtigem Herzen, mit ehrlichem Herzen und im Vertrauen auf das, was Jesus gemacht hat, weil sein Wort wahr ist. Glaubst du, dass du das darfst? Glaubst du, dass es gut ist beim Vater? Das ist da gut. Amen. Ja, sehr gut. Dann das nächste ist, du bist für Gott erkauft. Du gehörst ihm, du bist geheiligt, du bist abgesondert für ihn, du bist ein Priester und ein König geworden. Gott hat dich gekauft. Der Derek Prince erzählt was, das möchte ich euch gerne weitergeben. Er erzählt, wie er in Israel gelebt hat und dort ist er durch Jerusalem gegangen und hat ein Möbelstück, ich glaube, es war ein Möbelstück gesehen, was da auf dem Bazar verkauft wurde. Und er hatte nicht genug Geld dabei, das mitzunehmen, ja. Und was hat er gemacht? Er hat einen Kaufvertrag gemacht und hat einen Teil von dem Geld bezahlt. Und hat gesagt, wenn ich wiederkomme, damit gehört sie es mir. Ja? Also, er sah da eine Kommode meinetwegen oder was wollt ihr kaufen? Eine Gitarre ist besser vielleicht. Er sah eine wundervolle Gitarre. Nein, er sah eine Kommode. Ich würde eine Gitarre sehen, ja? Was hat er gemacht? Die kostet 1000 Euro. Ich habe die 1000 Euro nicht dabei. Aber ich habe 100 Euro dabei. Die zahle ich jetzt dafür. Und ich habe das ganze Geld zu Hause. Und wenn ich wiederkomme, gebe ich dir den Rest. Aber diese 100 Euro reichen, dass das nicht mehr verkauft werden darf. Es gehört schon ihm, es gehört schon mir. Und Jesus hat schon den vollen Preis bezahlt. Der Preis, der liegt schon bereit. Der ist schon bezahlt. Und er hat schon gesagt, du gehörst schon mir. Ich habe schon meinen Geist auf dich gegeben. Damit ist schon das Zettel draufgeklebt, gehört Jesus. Wenn er wiederkommt, nimmt er dich mit. Ja, steht schon auf deiner Stirn, gehört Jesus. Kann kein anderer mehr kaufen jetzt. Gott hat schon bezahlt, ja. Und wenn er wiederkommt, kommt Jesus und sagt, jetzt hole ich mir das, was ich schon bezahlt habe. Ja, der Rest ist überwiesen, das nehme ich jetzt mit. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Und das heißt, wir sind erkauft. Aber ich habe auch noch ein Bild gefunden, auch jemand noch im Alten Testament, was ein Bild für uns ist, wie das Blut Jesu uns erkauft, von Kopf bis Fuß und zu Priestern macht. Und das ist der Aaron. Aaron ist der Bruder von Tim. Weißt du's, Joshua? Er ist der Bruder von, falsch, von Mirjam. Naja, schon auch der Bruder von Mose, schon richtig. Aber es ist auch der Bruder von Mirjam. Und lasst uns doch mal schauen, was mit Aaron war. Das sehen wir in 2. Mose 29. Aaron war der Bruder von Mose und der wurde als Priester ausgesondert von Gott. Gott hat gesagt, du wirst Priester für mich. Und das steht in 2. Mose 29, 20. Und dieser Aaron, der musste eingesetzt werden als Priester und der musste eine ganze Zeremonie über sich ergehen lassen. Ja, da konnte der gar nichts machen, sondern das wurde mit ihm gemacht. Und unter anderem wurde Folgendes mit ihm gemacht, mit diesem Aaron. Ich lese Kapitel 29 ab Vers 20. Also das ist eine ganze Zeremonie, ist sehr interessant, wenn ihr das mal lest. Ja. Also da wurden verschiedene Opfer gebracht und so weiter. Und ihm wurde diese priesterliche Kleidung angezogen, die ganz teuer war mit Diamanten und allem Möglichen, ja, mit einem Kopfbund und seine Söhne auch und einem Gürtel. Und das wurde ihm alles angezogen. Das hat er nicht selber gemacht. Und dann musste er seine Hände auf ein Opfer legen und es wurde geschlachtet und dann das Ganze nochmal. Vers 19, und er nimmt den zweiten Widder und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Was ist ein Widder? Ja, es ist auch ein Schaf. So. Männlich, ja. Männliches Schaf, das sind diese Hörner, wo das Widderhorn herkommt. Dann sollst du den Widder schlachten und von seinem Blut etwas nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne tun und auch an den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Komm mal einer von euch, komm mal her, Nikolas oder Tim, egal. Stell dich mal so rum. Guckt mal, das ist der Nikolas, ja. Wenn ich jetzt das Blut nehme von dem Opfer und tue Blut, guck mal nach da, und tue Blut an sein rechtes Ohrläppchen, an seinen rechten Daumen und an den Zeh seines rechten Fußes. Was ist das für ein Zeichen? Was denkt ihr? Ich glaube, das bedeutet von Kopf bis Fuß mit dem Blut bedeckt. Anstatt das Blut darüber auszuschütten, das wäre nicht so schön, ja? Ja? Hat er ans rechte Ohrläppchen, das steht für das Ganze, ja? An die rechte Hand, die steht für das Ganze hier und der rechte Fuß. Stellt euch vor, das ganze Volk guckt und Mose macht das, ja? Macht das Blut dahin. Danke. Und das ist das, was das Blut machen will bei uns. Das Blut Jesu will dahin. Das Blut Jesu will überall hin, an dein rechtes Ohr, an deine rechte Hand, an deinen rechten Fuß, von Kopf bis Fuß. Das ist das Blut Jesu, die volle Erlösung für uns, für unseren ganzen Leib, für unser ganzes Menschsein. Und wir müssen es zulassen, dass das Blut Jesu jeden Bereich in unserem Leben berührt. Diese Erlösung, die Jesus gemacht hat, dieses Blut, was geflossen ist, dass es im Geist jeden Bereich berühren darf bei dir. Jeden Bereich heilen darf. Jeden Bereich befreien darf. Und dann nimmt Mose von dem Blut, das auf dem Altar ist, und von dem Salböl und sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne. So werde er und seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm geheiligt sein. Also und hinterher nimmt er noch mehr von dem Blut und spritzt es so auf den Aaron. Also es ist nicht nur dieses Symbolische, sondern trotzdem nochmal ganz bedeckt. Nochmal. Das Blut nimmt dich in Besitz, es setzt dich an die Seite, es sagt, du gehörst mir. Und das wurde an Aaron so vollzogen und das ist das, wovon das Neue Testament redet, wenn sie sagt, wir sind erkauft worden. Wir gehören Gott. Und dein Ohr, was du gehört hast und was du hörst, deine Gedanken, was du siehst, deine Hand, was du tust, was du getan hast, was du versäumt hast, dein Fuß, dein Weg, dein bisheriger Weg, überall soll das Blut Jesu drankommen dürfen. Dein bisheriges Leben mit all deinem Versagen, alles muss das Blut bedecken dürfen, auch wohin du gehst in deine Zukunft. Überall will Gott hin. Und deswegen heißt es so in Offenbarung 9, 5 Vers 9. Und die Erlösten singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Damit ist Jesus gemeint, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Darf das Blut überall hin, um dich so zu erkaufen, komplett? Lässt du das zu? Das musst du zulassen. Gott will das, dass du das zulässt und sagst, Jesus, ich will dass deine Erlösung, dass überall das eindringt im Geist. Wir machen das heute nicht mehr mit echtem Blut, aber du musst es lassen, zulassen, dass das Blut Jesu hinkommt in jeden Bereich, in deinem Gewissen, in deinem Herzen, in deinem Unterbewusstsein, da, wo du Verletzungen davongetragen hast, um zu wirken und dich zu erkaufen, komplett an die Seite zu setzen für Gott. Und ich glaube, das braucht eine Entscheidung zu sagen, ja, ich will das. Jesus darf mit seinem Werk überall hin, in jeden Bereich. Ich glaube, dass es total Power hat, wenn wir das sagen, ja, Jesus, du darfst das, du sollst es. Und so sind wir mit einem ewigen Bund mit Gott verbunden. Mein letzter Punkt ist, oder lasst mich noch was dazu sagen. Vielleicht können wir da einfach kurz beten. Ja, das jetzt schon beten, dass wir da Gott eine Antwort geben, dass ihr auf dieses Wort reagiert, wenn ihr das möchtet. Ja, dass ihr sagt, ja, Herr, ich brauche das. Ich brauche das, dass du mich ganz in Besitz nimmst. Sozusagen das Blut ans Ohr kommt, an den Daumen. Und an meinen Zeh, von Kopf bis Fuß. Du darfst in jeden Bereich rein, Herr. Ich halte nichts zurück. Und ich weiß, die Vorstellung, dass vielleicht das Blut da dran kommt, das ist für uns komisch, ja? Aber das ist diese Kraft der Erlösung, weil es das Urteil vollzogen ist, das Alte zerbrochen ist. Das Gericht vollzogen ist und Neues da ist, Rettung da ist. Und Jesus, ich bete darum, dass das kommst, dass du kommst mit der Kraft deines Blutes in jeden Bereich in unserem Leben. Und Vater, du siehst, wo die Sachen sind, wo wir kämpfen, wo Sachen noch nicht unter deiner Herrschaft sind, in unseren Emotionen, in unserem Leben. Und wir möchten, dass diese Wahrheit, dass wir erkauft sind, komplett für dich, dass das eindringt überall hin. Berühre du mit deinem Blut jede Verletzung, Jesus. Berühre du durch dein Blut alles, was Erlösung braucht in unserem Herzen. Amen. Dann mein letzter Punkt ist, wir überwinden den Teufel durch das Blut Jesu. In Offenbarung 12, Vers 10 heißt es, ich lese mal vor, jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes Jesus Christus. Alle Macht. Denn der Ankläger ist endgültig gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, weil sie sich zu Gott bekannt haben. Sie haben ihr Leben für Gott eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Darum freut euch, ihr Himmel und alle, die ihr darin wohnt. Ich lese es nochmal vor aus der Elberfelder Übersetzung, den einen Vers, Offenbarung 12, Vers 10, diesen Vers, Vers 11, den solltet ihr auswendig lernen, ja. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Es steht hier wegen des Blutes, findest durch das Blut, finde ich besser. Durch das Blut des Lammes. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sie haben den Teufel überwunden. Durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie überwinden wir den Teufel? Durch das Blut des Lammes, durch das Wort unseres Zeugnisses und indem wir unser Leben nicht lieben bis zum Tod. Ja, der Teufel ist keine Witzfigur, das wissen wir. Das ist eine reale Person, die es drauf angelegt hat, uns wegzuhalten von Gott und uns mitzunehmen in sein eigenes Urteil. Und er tut alles dazu. Und wie überwinden wir ihn? Durch das Blut des Lammes, das, was Jesus schon getan hat, überwinden wir ihn. Durch das Wort, was wir sprechen und indem wir uns nicht dafür fürchten, zu sterben. Und das Bild dafür ist, glaube ich, das Passafest im Alten Testament. Das Passafest, das finden wir in 2. Mose. Wisst ihr noch, wann das gefeiert wurde? Wisst ihr das? Wann wurde das erste Passafest gefeiert? Ihr Jungs, ihr Mädels. Ich will jetzt keine Jahreszahl natürlich. Wisst ihr das? Vor was? Ja, was? Ich habe schon was von Auszug gehört. Jawohl. Beim, nicht beim Umzug. Beim Auszug aus Ägypten. Ja, in dieser Nacht, bevor sie ausgezogen sind aus Ägypten, das Volk Israel, und in der Nacht, als Gott die Ägypter gerichtet hat und die ganzen Erstgeborenen in Ägypten getötet hat. Ihr wisst, die Ägypter haben sich geweigert bis zum Schluss, das Volk Israel gehen zu lassen. Der Pharao, immer wieder hat er gesagt, okay, und dann wieder nein, okay, nein, okay, nein, hin und her. Und dann am Schluss kam das Gericht Gottes über ihn. Und dann hat Gott gesagt, aber euch will ich verschonen. Wie hat er das gemacht? Und er sagt so, und sie sollen von dem Blut nehmen, also sie sollen ein Schaf schlachten, jede Familie sollte ein Lamm schlachten. Es steht in 2. Mose 12, ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Und dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten, also eins für jede Familie. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten. Dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten. Also, die haben dieses Lamm geschlachtet, haben das gegessen und von dem Blut haben sie an die Türpfosten gestrichen. Warum das? Weil Gott sagt Folgendes, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, sagt der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein. 2. Mose 12, das war Vers 13. Und dann geschieht das hinterher. Die machen das also mit dem Blut so. Und Vers 23 sagt Mose nochmal dem Volk. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Siehe, sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird den Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Und die. Und dann steht im Vers 28, das finde ich ein absolut klasse Vers. Und die Söhne Israel gingen hin und machten es so. Die machten es so. Das finde ich ein super Vers, ja. Also die machten das, die haben dieses Blut da dran gestrichen und an ihnen ist das Gericht vorbeigegangen und ist, sag ich mal, dieser Todesengel vorbeigegangen. Warum hat Gott das Gericht über die Ägypter gebracht? Sie haben das Gericht sich selber zugezogen. Sie haben dem Feind, sage ich mal, sie haben diesem Gericht ein Anrecht gegeben. Durch ihren beständigen Ungehorsam. Sie haben die Tür aufgemacht für dieses Gericht. Das ist nicht einfach nur so gekommen, weil Gott Lust dazu hatte. Sondern sie haben sich konsequent geweigert und deswegen haben sie dieses Gericht auf sich gebracht. Und ich sag mal so, ich möchte es mal anders sagen. Sie haben diesen Todesgeist die Tür geöffnet. Und wie kommen die Israeliten da raus? Sie kommen darunter weg, unter diesem Todesgeist, indem sie das Blut anwenden. Dieser Todesengel, dieser Todesgeist wirkt im ganzen Volk, aber nicht bei ihnen. Warum? Weil sie das Blut des Lammes für sich anwenden. Sie überwinden den Ankläger und Verderber. Ja? Das ist ein Bild für uns. Die Ägypter haben die Chance zur Umkehr gehabt, aber irgendwann haben sie die Tür so weit aufgemacht, beziehungsweise haben sich so verstockt, dass es nicht mehr ging. Und diese Anrechte öffnen dem Verderber die Tür, und wir können diese Anrechte brechen durch Buße und Glauben über unserem Leben. Und durch Vertrauen auf das Blut Jesu. Das ist das, was die Offenbarung hier sagt. Wir können die Anklagen des Teufels, wir können die Angriffe des Teufels überwinden, indem wir als erstes die Türen zuschließen, die wir in unserem Leben offen haben. Das steht hier nicht, aber das gehört mit dazu. Wenn wir Türen für den Feind offen haben in unserem Leben, können wir proklamieren, was wir wollen. Es wird nicht funktionieren. Aber wenn wir bereit sind zur Buße, bereit sind, Türen zuzumachen, werden wir dem Feind den Boden wegziehen, und wir werden das Blut anwenden können und den Feind zurückschlagen können über unserem Leben. Und das ist ganz wichtig. Und wir müssen das, ich habe festgestellt, wir müssen das anwenden. Das Blut, es musste an den Pfosten. Und das ist ein Bild dafür, dass wir das Blut Jesu proklamieren müssen mit unseren Worten. Dass wir es sagen müssen, das ist für mich. Ja? Es reicht nicht nur, dass es für dich vergossen wurde. Du musst sagen, es ist für mich vergossen. Ich spreche es in meine Situation. Du musst diesen Isop nehmen und dieses Blut anbringen, auftragen. Und das musst du in deiner Situation tun, wo der Feind dich angreift. Du musst es sozusagen mit deinem Mund das aufnehmen und sagen, ich spreche es aus über diese Situation. Und ich habe das schon festgestellt, dass das die Kraft ist, dass wir sagen, ja, Herr, ich spreche die Kraft deines Blutes, deine Erlösung aus, da wo der Feind mich jetzt angreift, zum Beispiel in meiner Arbeit oder in einer Beziehung oder auf meinen Finanzen oder was weiß ich, dass ich sage, Jesus, wo ist Schuld in meinem Leben? Das bringe ich dir und das vergibst du mir. Aber jetzt tauche ich in das, was du für mich erworben hast durch dein Blut, tauche ich den Büschel ein und ich sage, in Jesu Namen, ich rufe die Kraft des Blutes Jesu aus über meiner Familie. Und ich lasse das nicht mehr zufallen, dass du meine Kinder angreifst, zum Beispiel. In Jesu Namen, durch das Blut Jesu befehle ich dir, dass du zurückgehst. Und das ist was wir tun müssen. Das ist das, was du tun musst. Ihr guckt mich so ungläubig an, das ist doch nicht neu, oder? Nein, aber das müssen wir wieder neu tun. Ihr könnt nicht einfach nur drauf warten oder denken, ach du Schreck, da hat der Feind mir jetzt wieder was getan und meine Familie und ach du Schreck, was mache ich jetzt bloß? Nein, du kannst was tun. Und das ist das, was hier in der Offenbarung steht. Du kannst den Feind überwinden durch das Blut Jesu und durch das Wort deines Zeugnisses. Indem du das, was Jesus getan hast, durch das Wort deines Zeugnisses aussprichst, da reinsprichst, ohne Furcht, und das in Anspruch nimmst, was Jesus da getan hat, und den Feind das Blut Jesu sozusagen entgegenhältst. Ja, das ist nicht, wir machen das natürlich nicht mit echtem Blut, ihr versteht schon, ja. Aber das Blut Jesu ist eine geistliche Wahrheit. Und es hat, wir haben das schon öfter erlebt, gerade wenn ich mit der Silke zusammen bete, wir haben öfter erlebt, dass das Kraft hat. Und eine starke Proklamation der Kraft des Blutes Jesu ist das Abendmahl in unserem Leben. Du kannst das Abendmahl auch für dich alleine feiern. Ich kann das jetzt nicht noch groß vertiefen. Da kommen wir das nächste Mal nochmal drauf, ja. Aber du kannst das Abendmahl nehmen, wenn du merkst, der Feind greift an. Der Feind greift deine Familie an. Zu sagen, Herr, ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich habe das Blut Jesu, durch das überwinde ich jetzt den Feind. Und ich feiere das Abendmahl, ich proklamiere das Blut Jesu und seinen Sieg über mir. Ich gehöre ihm komplett. Ich bin Teil vom Volk Gottes. Ich habe das Erbe. Ich habe all das, was ich gerade schon gesagt habe. Und Feind, du weichst zurück. Ich befehle es dir in Jesu Namen. Und ich kann euch sagen, wir haben das schon wirklich oft erlebt, dass Gott auf dieses Gebet hin eingreift. Und vorher haben wir so, sag ich mal, so ein bisschen Eier-Popeia-Gebete gesprochen. Herr, bitte hilf uns doch. Und du siehst, wie es uns geht. Und dann, es hat den Unterschied gemacht, als wir innerlich aufgestanden sind und uns auf das berufen haben. Und das darfst du tun. Und das sollst du tun. Und selbst in der Endzeit hier, wo der Feind voller Wut gegen das Volk Gottes geht, was hier in der Offenbarung geschrieben steht, der Feind geht voller Wut gegen das Volk Gottes, gegen uns vor. Und trotzdem gibt's was, wodurch wir den Feind überwinden können. Durch das Blut Jesu, indem wir uns zu Jesus bekennen, indem wir da sein Wort bekennen und indem wir eben uns nicht fürchten, getötet zu werden. Das kann passieren. Ja. Sagt auch Jesus, es kann sein, dass man euch tötet. Aber mehr können sie nicht tun, sagt er. Aber das stellt er uns in Aussicht. Also wir sollen uns nicht fürchten für den, die den Leib töten können, ja, und sonst nichts mehr tun können, sagt er. Also diese drei Dinge. Und da braucht es ein Stück weit eine Entschlossenheit zu sagen, ja, ich wende das an in meinem Leben. Und ich glaube, das sollten wir jetzt auch noch tun. Auf den Stellen, wo du sagst, ja Mensch, da klemmt's, da brauche ich einen Sieg. Da will ich, dass der Feind loslässt. Dass wir zusammen beten in Zweier-, Dreiergruppen und dass du das selber aussprichst. Nee, lass es nicht deinen Nachbarn aussprechen für dich, ja, sondern sprich du das selber aus, dass du dich darauf berufst. Okay. Ja, vielleicht hört sich das komisch an für manche von euch, aber ich glaube, dass der Teufel tatsächlich uns ärgert, indem er Krankheiten bringt, indem er unsere Kinder ärgert, indem er Sachen kaputt macht, unsere Autos kaputt macht, keine Ahnung. Indem er uns einen Schlaf rauben will. Und eine Weise, es gibt noch mehrere Weisen, wie wir den Feind überwinden, aber das ist jetzt mal eine Weise, ist durch das hier. Also ich habe euch das ja auch erzählt, wo wir letztes Jahr im Kongo waren, da Malila und ich, wir haben jeden Morgen zusammen Abendmahl gefeiert und wir haben jeden Morgen empfunden, wie das Blut Jesu ein Schutz über uns ist. Das war ganz stark, ja. Okay, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diese totale Erlösung, so wie Rahab die erfahren hat. Dass das uns gehört, dass das jedem von uns gehört, dass wir Teil vom Volk Gottes sind, aufgenommen in deine Familie, ohne irgendeinen Hinderungsgrund, so bis Rahab sogar im Stammbaum von Jesus war, so dürfen wir nahe kommen in deine Gegenwart. Und das gilt für jeden von uns. Und Jesus, danke, dass wir erkauft sind, so wie Aaron erkauft wurde, mit Leib, Seele und Geist. Und wir wollen, dass dein Blut in jeden Bereich kommt. Und Vater, und du gibst uns das Blut Jesu sogar als Waffe in die Hand gegen den Feind. Und du willst, dass wir das aussprechen, dass wir das anwenden. Und Vater, wir wollen das tun in unserem Leben, über den Situationen, wo es nicht weitergeht, und dem Feind gebieten, dass er loslässt. Amen. Amen. Vielleicht können wir noch mal zusammen zum Schluss dieses Bekenntnis sprechen und dann gehen wir in die Gruppen und dann denke ich, dass wir, wenn wir dann gebetet haben, zum Schluss noch Abendmahl feiern. Ich glaube, wir haben alles da. Okay, vielleicht steht er mal auf, erwacht vom Predigtschlaf. Durch das Blut Jesu bin ich gereinigt von jeder Sünde. Bin ich total gerecht? Habe ich ein reines Gewissen? Bin ich von der Macht der Sünde befreit? habe ich Frieden mit Gott.
Durch das Blut Jesu
bin ich nahe zu Gott gekommen. Bin ich für Gott erkauft.
Bin ich in einem ewigen Bund.
Und überwinde den Teufel. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Okay. Jetzt macht ihr das bitte so. Stellt euch zusammen, zu dritt, zu viert. Und dann sagt ihr kurz, wo ist euer Dings, euer Knackpunkt. Und dann betet jeder und proklamiert, ihr nehmt das in Anspruch und proklamiert den Sieg Jesu und sagt, Feind, ich halte dir das Blut Jesu entgegen. Ich sage, ich bin erkauft oder was euch Gottes Geist gibt. Und du lässt jetzt los in Jesu Namen. Ja? Macht ihr das? Okay, und ich bereite mal noch das Abendmahl vor. Jetzt wendet das an, taucht im Geist den Isop ein und tut's an euer Haus. Das Blut Jesu.